NDR Info. Echo des Tages.
Gerd Schinkel begrüßt Sie zur aktuellen halben Stunde mit wichtigen Themen des Tages, beispielsweise diesen. Fast die Hälfte der Beschäftigten geht in Frührente und nimmt finanzielle Einbußen hin. Die Bundesregierung reagiert gelassen. Zum Thema Frührente auch unser Kommentar. Menschenrechtsaktivisten kritisieren Beobachtermission der Arabischen Liga in Syrien. In Nordkorea erreicht die Trauer für den verstorbenen Kim Jong-il ihren Höhepunkt und zwei Kreuzfahrtunternehmen erhalten für fragwürdiges Umweltschutzgebaren den Dinosaurier des Jahres 2011. Dies und mehr im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Eine aktuelle Zahl alarmiert Politik- und Sozialverbände, möglicherweise auch die derzeitigen Beitragszahler der Rentenversicherung. Fast die Hälfte der Deutschen scheidet früher aus dem Arbeitsleben aus als gesetzlich vorgeschrieben. Ihre Quote stieg im vorigen Jahr 2010 auf 47,5%. So geht es aus Statistiken der deutschen Rentenversicherung hervor. Aus Berlin, Peter Mücke.
Die Zahlen klingen besorgniserregend. Fast jeder zweite Beschäftigte ist 2010 vorzeitig in Rente gegangen. 47,5% oder 674.000. So viele wie noch nie.
Die Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen, sind auch nicht einseitig in Richtung schlechte Jobchancen oder schlechte Lage bei Älteren zu interpretieren,
sagt dazu der Sprecher des Bundesarbeitsministeriums Westhoff. Zwar müssen Frührentner im Schnitt auf 113 Euro Rente im Monat verzichten, viele täten das jedoch freiwillig, um länger den Ruhestand zu genießen.
Oftmals ist es einfach so, dass bewusst diese Kalkulation aufgemacht wird. Ich kann es mir ja erlauben. Ich habe zusätzliche Altersvorsorge betrieben. Ich habe ein abbezahltes Häuschen oder eine Wohnung. Ich erlaube mir diese Abschläge bewusst, gerade auch im Haushaltskontext.
Opposition und Gewerkschaften interpretieren die Zahlen jedoch anders. Der Sozialverband VdK warnt vor Altersarmut. Die Erhöhung des Renteneintrittsalters werde die Situation noch verschärfen, sagt Verbandschefin Mascher.
Weil einfach der Arbeitsdruck, der Zeitstress zu hoch ist. Sie sind gesundheitlich eingeschränkt und sagen, ich schaffe das nicht mehr, ich nehme auch Abschläge in Kauf und höre früher auf.
Und auch DGB-Vorstandsmitglied Bundenbach spricht bei der Rente mit 67 von einem Rentenkürzungsprogramm.
Und das trifft gerade die am schärfsten, die jahrzehntelang unter harter Belastung gearbeitet haben und die dann im Alter nicht über die Runden kommen.
DGB und SPD fordern die Aussetzung der Rente mit 67 und das, obwohl sie einst von SPD-Arbeitsminister Müntefering eingeführt worden war. Nachfolgerin von der Leyen will am Konzept festhalten, betont Sprecher Westhoff.
Natürlich muss man parallel noch einiges tun in den Betrieben, insbesondere durch Vereinbarung der Tarifpartner, um auch die Voraussetzungen dafür weiter zu verbessern, zu schaffen zum Teil. Aber an der Rente mit 67, die nun in ein paar Tagen ganz langsam ansteigend beginnt, führt kein Weg dran vorbei. Und es besteht auch keine Veranlassung daran, einen Weg vorbei zu suchen.
Das Ministerium verweist auf die gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt für Ältere. So ist die Zahl der 60- bis 64-jährigen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von 16,6% 2005 auf 26,4% im dritten Quartal 2011 gestiegen. Die Erwerbstätigenquote, wozu auch Selbstständige und Rentner gehören, sogar auf über 40%.
Das Renteneintrittsalter steigt seit Jahren kontinuierlich an. Das durchschnittliche Gesamtrenteneintrittsalter allein im Jahr von 2009 auf 2010 ist es von 63,2 auf 63,5 gestiegen.
Dass trotzdem so viele Beschäftigte wie noch nie früher in Rente gegangen sind, führt Ministeriumssprecher Westhoff darauf zurück, dass immer mehr Frauen arbeiten gehen.
Mehr Frauen sind in Arbeit, mehr Frauen sind insbesondere durch die Wiedervereinigung mit längeren Erwerbsbiografien jetzt in die Rente hineinwachsend. Und das erhöht dann eben den Anteil derer, die vorgezogen in Altersrente gehen.
Für diese These spricht, dass der Anstieg allein den Frauen geschuldet ist. Die Zahl der männlichen Frührentner, die Abschläge hinzunehmen haben, sinkt seit Jahren, auch 2010 wieder.
Bei Frührentnern fiel die Rente im Durchschnitt also um monatlich 113 Euro geringer aus, als wenn sie erst mit 65 Jahren aus dem Arbeitsleben ausgeschieden wären. Dies als Argument gegen die Rente mit 67 zu benutzen, hält das Bundesarbeitsministerium für nicht angebracht. Aber die Fakten sorgen für Gesprächsstoff. Zur wachsenden Frühverrentung unser Kommentar im Echo des Tages von Ulla Fümmer.
Die Statistik lässt einen bedenklichen Rückschluss zu. Die Hälfte aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kann oder will nicht bis 65 arbeiten, weil der Arbeitgeber Druck auf sie ausübt, weil sie selbst der Arbeit überdrüssig sind, weil sie krank sind oder weil sie die Arbeit krank gemacht hat mit körperlichen oder seelischen Beschwerden. Die psychische Belastung der Beschäftigten hat inzwischen derart große Ausmaße angenommen, dass selbst die Politik sie zur Kenntnis nehmen muss. Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen will im kommenden Jahr eine Kommission mit der Aufgabe betrauen, Maßnahmen gegen die psychische Überlastung im Beruf zu entwickeln. Nach ihren Angaben scheidet jeder dritte Frührentner deshalb aus dem Erwerbsleben aus. Mit der Verlängerung der Lebensarbeitszeit um 2 Jahre, die im kommenden Jahr beginnt, wird sich das Problem eher noch vergrößern. Und sicher auch die finanzielle Not der Frührentner. Denn für jeden Monat, den ein Arbeitnehmer vor dem 65. Lebensjahr in Rente geht, werden eben 0,3% von der Rente abgezogen. Und zwar lebenslänglich. Wer also demnächst statt mit 67 schon mit 63 ausscheiden will, muss mit einer um fast 15% gekürzten Rente leben. Wer in einem Doppelverdienerhaushalt lebt, privat gut vorgesorgt hat, sein Haus abbezahlt und möglicherweise auch noch eine hervorragende betriebliche Altersversorgung genießt, wird damit auskommen können. Denn der Gewinn an Freizeit und Lebenszufriedenheit im Rentnerdasein ist ja auch etwas wert. Aber so komfortabel leben längst nicht alle. Weder die Alleinerziehenden noch die Teilzeitkräfte und erst recht nicht diejenigen, die nicht mehr arbeiten können. Wer mit 50 oder 60 aus gesundheitlichen Gründen erwerbsunfähig wird, muss Abstriche von über 10% in Kauf nehmen. Heute erhält ein Neurentner im Schnitt um die 800 Euro pro Monat, Frauen um die 500 Euro. Wenn davon dann 1/10 und mehr abgezogen wird, bleibt nicht mehr viel übrig. Damit ist die Armut im Alter programmiert. Sie bedroht vor allem die Bezieher von Erwerbsminderungsrenten. Davor warnen Gewerkschaften und Sozialverbände schon seit langem. Bisher leider ungehört.
Ulla Föhmer kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Auch nachdem Beobachter der Arabischen Liga in der syrischen Stadt Homs versuchen, sich selbst ein Bild von der Situation in der Stadt zu machen, bleibt es schwierig, die Sicherheitslage einzuschätzen. In der Innenstadt von Homs zeigten die bewaffneten Kräfte des Regimes von Präsident Assad Präsenz, während sich offenbar Regierungsgegner auf erneute Demonstrationen gegen Assad vorbereiten. Zur Lage in Homs, Ulrich Leithold.
Eklat in Homs. Als Beobachter der Arabischen Liga das Viertel Bab Amr besuchen wollten, weigerten sich Bewohner des von staatlicher Gewalt und Kämpfen besonders betroffenen Stadtteils, sie zu sehen. Die Delegation bestand auf Begleitung durch einen Offizier der 4. Panzerdivision, einer Eliteeinheit Assads. Die Bewohner wollten allein mit den Beobachtern sprechen, die lehnten ab und verschwanden. Auch eine Äußerung ihres Chefs lässt die syrische Opposition am Erfolg der Mission zweifeln. Schon nach einem Tag kommt Mohammed al-Dabi, Geheimdienstoffizier aus dem Sudan, zur Einschätzung, in Homs sei nichts Beängstigendes zu erkennen, die Lage sei ruhig. Für Nahostexperten Joseph Ketchetchian aus Beirut kein gutes Vorzeichen für den Friedensplan der Arabischen Liga.
It's quite disquieting to actually hear General al-Dabi speak the way he has.
Al-Dabis Äußerungen gleich zu Anfang der Mission und ohne jeden Beweis beunruhigen. Hat er denn nicht die 70.000 Demonstranten gestern in Homs gesehen oder die Bilder der letzten Monate aus Syrien? Als Leiter einer Untersuchungskommission der Arabischen Liga zu so einem voreiligen Schluss zu kommen, ist beunruhigend und gefährlich. Staatliche Medien berichten über die Entlassung von 755 Gefangenen, die, so offizielle Sprachregelung, kein Blut an den Händen hätten. Dies ist ein Punkt, der zwischen Syrien und der Arabischen Liga vereinbart ist, ebenso wie das Ende der Gewalt. Laut Amnesty International sitzen allerdings 15.000 Syrer weiter in Haft. Menschenrechtler von Human Rights Watch wollen wissen, dass das Regime vor Ankunft der Beobachter hunderte Gefangene in Einrichtungen der Armee verlegt habe. Die dürfen Beobachter nicht betreten, so ist es vereinbart. Während sie heute auch andere Hochburgen des Widerstands und staatlicher Gewalt aufsuchten, zeigte sich, dass Syrien weiter in einen Bürgerkrieg driftet. Bei Dera, wo der Volksaufstand vor 9 Monaten friedlich begann, lockten Deserteure reguläre Soldaten in einen Hinterhalt und töteten sie. Die arabischen Beobachter sollen jede Art von Gewalt untersuchen. Wie schwer das für maximal 150 Leute innerhalb von 4 Wochen in einem Land halb so groß wie Deutschland wird, zeichnet sich bereits am 2. Tag ihres Einsatzes ab. Nur 2 Stunden für ein Brennpunktviertel in Homs seien viel zu wenig, zeigten sich Aktivisten enttäuscht. Joseph Kechetian warnt vor einem Scheitern der Mission, die nach Auffassung der Widerstandsbewegung gleich zum Feigenblatt für das Regime werden könnte. Ich weiß nicht, ob die Beobachter sich nur als Zuschauer begreifen. Hier geht es doch um Millionen Menschenleben. Sie sind keine Touristen, die mal sehen, was so los ist. Das hier ist kein Besuch. Sie haben ein Mandat der arabischen Staaten und sollen untersuchen, ob in Syrien Leute auf offener Straße erschossen werden. Da steht die Glaubwürdigkeit der Arabischen Liga auf dem Spiel.
War es nur ein Versuch, um zu sehen, wie die Reaktionen darauf ausfallen? Das Mullah-Regime im Iran hatte die Drohung in den Raum gestellt auf mögliche neue Sanktionen, gegebenenfalls mit einer Blockade der Öltransportwege zu antworten. Doch als diese Drohung von Beginn an beispielsweise Washington kalt ließ, tut man jetzt so, als habe man alles gar nicht so gemeint. Niemand wolle derzeit so eine Blockade, wird nun aus Teheran versichert. Zum Gesamtvorgang Thomas Bormann.
Wenn der Iran tatsächlich die Meerenge von Hormuz dicht machen würde, dann würde er auch sich selbst seinen wichtigsten Handelsweg abschneiden. Denn nur über diese Meerenge im Persischen Golf können Schiffe die großen iranischen Häfen erreichen. Durch diese Meerenge werden Lebensmittel und Maschinen in den Iran transportiert und hier entlang verschifft der Iran selbst seine Ölexporte. Die arabischen Nachbarstaaten entlang der südlichen Küste des Persischen Golfs sehen die Drohung aus dem Iran deshalb bislang gelassen. Sie glauben nicht, dass der Iran die Straße von Hormuz tatsächlich sperren wird, durch die ja rund ein Viertel aller Öltransporte weltweit laufen. Der Irak, Kuwait, die Emirate und Saudi-Arabien sind auf diese Meerenge angewiesen. Der iranische Vizepräsident Mohammed Reza Rahimi hatte gestern gedroht, wenn der Westen weitere Sanktionen gegen den Iran verhängen sollte, dann werde kein Tropfen Öl mehr durch die Straße von Hormuz gelassen. Die USA, Kanada und Großbritannien hatten in den letzten Wochen bereits ihre Sanktionen gegen den Iran ausgeweitet. In der Europäischen Union wird über ein Importverbot für Öl aus dem Iran diskutiert. Der Westen reagiert damit auf Hinweise, der Iran würde unter dem Deckmantel der zivilen Nutzung von Atomkraft insgeheim Atomwaffen entwickeln. Seit vergangenem Samstag hält die iranische Marine zudem in der Straße von Hormuz ein Manöver ab. Sie will dabei auch Raketen und Torpedos testen. Irans Marinechef Sajari sagte heute im iranischen Fernsehen, die Schließung des Golfs für Öltransporte sei kein Problem, das sei leichter als ein Glas Wasser zu trinken, so der Marinechef. Er fügte hinzu, allerdings gebe es für eine solche Schließung derzeit keine Notwendigkeit.
In Israel haben gestern wieder mehrere tausend Menschen gegen Übergriffe ultraorthodoxer Juden protestiert. Zuvor hatte sogar Präsident Shimon Peres eindringlich zur Teilnahme an dem Protest aufgerufen. Die Spannungen zwischen religiösen und säkularen Juden nehmen seit Wochen zu. Rund 10% der knapp 8 Millionen Israelis sind ultraorthodoxe Juden, die eine besonders strenge Auslegung religiöser Vorschriften vertreten und zunehmend gewaltsam dafür eintreten. Nun erwägt Ministerpräsident Netanyahu sogar die Teilung der Stadt Beit Shemesh. Er hat sie vorgeschlagen und diese Stadt ist besonders betroffen von den Zusammenstößen. Einzelheiten von Sebastian Engelbrecht.
Für die Familie Margolis aus Beit Shemesh war gestern ein Glückstag. 10.000 Israelis kamen nach Beit Shemesh, eine Stadt zwischen Jerusalem und Tel Aviv, um ihre Solidarität mit der Familie zu zeigen. Die 7-jährige Tochter des Ehepaars Margolis war auf dem Schulweg immer wieder von Ultraorthodoxen bespuckt und angepöbelt worden, weil sie nicht züchtig gekleidet sei und den falschen Bürgersteig benutzte. Darüber berichtete der zweite israelische Fernsehkanal. Die gestrige Großdemonstration in Beit Shemesh war die Antwort der Säkularen auf die Versuche der Ultraorthodoxen, in der Stadt die Geschlechtertrennung einzuführen, auf Bürgersteigen, an Supermarktkassen und in Bussen. Ministerpräsident Netanyahu stimmte den säkularen Demonstranten zu, die vor einer Iranisierung Israels warnten. Bei einem öffentlichen Bibelquiz sagte Netanyahu zur Ausgrenzung von Frauen im öffentlichen Raum: Dieses Phänomen widerspricht dem Geist der Tora und des Judentums. Es widerspricht den demokratischen Werten, auf denen der Staat Israel basiert. Und es ficht die Grundsätze des Judentums an, von denen einer heißt: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich begrüße es, dass herausragende Rabbiner und wichtige Führer der orthodoxen Gemeinde dieses Phänomen bekämpfen. Hinter den Kulissen hat Netanyahu mit seinen Ministern schon über eine radikale Lösung der Probleme in Beit Shemesh nachgedacht. Die 90.000 Einwohnerstadt soll geteilt werden in eine religiöse und eine säkulare Stadt. Nach Informationen der Zeitung Yediot Achronot beriet Netanyahu bereits mit den Ministern seiner Partei, des Likud, über diese Möglichkeit und auch mit den Ministern der größten religiösen Partei in der Koalition, der Schass. Das würde bedeuten, dass Beit Shemesh künftig zwei Bürgermeister und zwei Stadtverwaltungen bekäme. Gegen Netanyahus Idee wandte sich Shelly Yachimovich, die Vorsitzende der Arbeitspartei. Sie sagte im israelischen Rundfunk: Ich weise diesen Vorschlag zurück. Das ist ein verzerrter Vorschlag. Wenn wir diesen Vorschlag annehmen, sollten wir auch darüber nachdenken, zwei Staaten zu bilden. Einen Staat für die Ultraorthodoxen und einen für die Säkularen. Yachimovichs Nein zum Teilungsplan überrascht. Denn genau diese Idee hatte ein Vertreter der Arbeitspartei im Stadtrat von Beit Shemesh, Richard Peres, schon vor 2 Jahren aufgebracht. Peres plädierte sogar dafür, eine Mauer zwischen den beiden Stadthälften zu bauen. Widerstand dagegen kommt auch aus Netanyahus Koalition. Yaakov Margi, Minister für religiöse Angelegenheiten von der Schass-Partei, erklärte im israelischen Rundfunk: Ich denke, dass dies genau die falsche Lösung wäre. Wir kamen her, um einen Staat zu gründen. Wir dürfen die Extremisten nicht damit belohnen. Sobald sie ihre Trennung in Beit Shemesh durchgesetzt haben, werden sie eine Kampagne anführen und es wird erst der Anfang sein. Die Ultraorthodoxen von Beit Shemesh lassen jedenfalls nicht locker. Nach der Demonstration der Säkularen stellten sie ihre Schilder wieder auf. Die einen Bürgersteig den Frauen zuweisen, den anderen den Männern.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang haben die offiziellen Trauerfeierlichkeiten nach dem Tode des Machthabers Kim Jong-il heute ihren Höhepunkt erreicht. An den Straßen standen bei eisiger Kälte Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende trauernder Menschen, um dem Ex-Diktator das letzte Geleit zu geben. Im Westen reagierte man schon in den vergangenen Tagen irritiert auf Bilder mit Szenen kollektiver Trauer, die sich bis zur Hysterie steigerte. Mehr dazu von Peter Kujat.
Die Bilder von der Begräbnisfeier für Kim Jong-il, die das nordkoreanische Staatsfernsehen der Welt präsentierte, zeigten trauernde Massen, die aufgewühlt teilweise in den Weg der Autokolonne liefen. Ob echt oder gespielt, lässt sich nur schwer sagen, da ausländische Gäste am heutigen Tag nicht zugelassen waren. Auf dem Dach einer älteren Staatskarosse war ein überlebensgroßes Porträt des autoritären Machthabers Nordkoreas montiert. Auf dem Dach eines anderen Fahrzeugs befand sich der Sarg mit Kim Jong-il, umgeben von weißen Blumen. Dahinter folgten Luxusautos mit der herrschenden Klasse. Das Wetter wollte allerdings bei der heutigen Inszenierung nicht mitspielen. Starke Schneefälle hatten den Beginn des Staatsbegräbnisses verzögert, ehe der Konvoi durch die Straßen von Pjöngjang fahren konnte. Nach offiziellen Angaben verbeugten sich mehrere hunderttausend Menschen und froren am Straßenrand. Der Schnee fällt endlos wie unsere Tränen. Wie könnte der Himmel nicht weinen, nachdem wir unseren General verloren haben, der ein großer Mann vom Himmel war? Da wir von unserem großen General durch seinen Tod getrennt sind, vergießen die Menschen, die Berge und der Himmel Tränen. Unser geliebter oberster Führer. Solche und ähnliche Aussagen strahlte das nordkoreanische Fernsehen über Stunden aus. Zugleich zeigte es Bilder des jüngsten Sohnes von Kim Jong-il, der am Anfang und am Ende des rund 40 Kilometer langen Korsos durch die Hauptstadt zu Fuß neben dem Leichenwagen einherging. Begleitet wurde er von seinem Onkel Jang Song-taek, der wohl die Führungsklicke anführt, die den noch nicht 30-jährigen Kim Jong-un unterstützt. In den staatlichen Medien war Kim Jong-un bereits als Führer der Armee, der Partei und des Staates bezeichnet worden, wohl auch um seinen Machtanspruch zu zementieren. Flüchtlinge aus Nordkorea berichten, dass in den vergangenen Monaten Säuberungsaktionen stattgefunden hätten. Wer nicht lautstark seine Loyalität zu Kim Jong-un erklärt hat, dürfte wohl ins Arbeitslager gesteckt worden sein. Nordkorea ist ein abgeschottetes Land, das wirtschaftlich beinahe vollständig vom chinesischen Nachbarn abhängig ist. Zurück am Ausgangspunkt, dem Mausoleum für den Staatsgründer Kim Il-sung, ertönten Salutschüsse, wurden Fahnen geschwenkt, Dann war die Zeremonie des ersten Tages zu Ende. Kim Jong-il wird wohl nach seiner Einbalsamierung ebenfalls in diesem Mausoleum aufgebahrt werden. In den staatlichen nordkoreanischen Medien wird vor allem sein Bestreben, einen Atomstaat zu schaffen und andere revolutionäre Errungenschaften gepriesen. Voraussichtlich morgen Mittag werden die Trauerfeierlichkeiten mit einer 3-minütigen Schweigezeit ein Ende nehmen. Dann muss sich zeigen, ob der noch unerfahrene Kim Jong-un seine Macht in dem mit Atomwaffen ausgerüsteten Staat behaupten und das Land aus der wirtschaftlichen Not herausführen kann.
Nach einer Unterbrechung von gut einem Vierteljahr schien er schon fast vergessen, der Prozess gegen den früheren ägyptischen Präsidenten Mubarak. Und als er heute fortgesetzt wurde, war die Verhandlung schon nach nur wenigen Stunden wieder vertagt. Zeugenaussagen, meist ranghoher Polizeioffiziere, stützen nicht die Anklage, dass Mubarak den Einsatz tödlicher Waffen gegen Demonstranten angeordnet habe. Bis zur nächsten Sitzung am 2. Januar will das Gericht prüfen, ob es als Entlastungsbeweis eine Argumentation zulässt, wonach Mubarak deshalb nicht verantwortlich sei, weil auch nach seinem Rücktritt noch weiter Demonstranten gewaltsam getötet wurden. Aus Kairo, Björn Blaschke.
Kaum war der Prozess gegen den gestürzten Präsidenten Hosni Mubarak fortgesetzt worden, wurde er auch schon wieder verschoben auf nächsten Montag. Von da an soll jedoch jeden Tag verhandelt werden, damit bis Ende Februar ein Urteil gegen den 83-Jährigen gefällt werden kann. Zunächst müssten jedoch neue Beweise gesichtet werden, heißt es in Kairo in aller Kürze, denn es gilt Nachrichtensperre. Nichts soll aus dem Gerichtsgebäude an die Öffentlichkeit dringen. Trotzdem wurde etwas bekannt. Die 4 Anwälte Mubaraks, Juristen aus Kuwait, die freiwillig die Verteidigung des Ex-Diktators übernommen haben, wollen die jüngsten Ereignisse in Ägypten mitverhandeln. Obwohl Mubarak seit mehr als einem halben Jahr im Gefängnis sitzt, seien in den vergangenen Monaten Menschen bei Protesten in Kairo umgekommen. Und zwar nach denselben Mustern wie die mehr als 850 Menschen Anfang des Jahres, für deren Tod sich der Ex-Diktator jetzt verantworten muss. Im Januar und Februar, als Mubarak noch herrschte, wie auch in den zurückliegenden 3 Monaten in der Nach-Mubarak-Ära, wurden Zivilisten von Panzerfahrzeugen überrollt, von Schlägern totgeprügelt. Dieselben Muster. Die Anwälte wollen auf das hinaus, was immer wieder in Ägypten gesagt wird, eine unsichtbare Hand, eine dritte Kraft neben Regime und Demonstranten habe die Gewalt provoziert. Bezahlte Schläger, dunkle Hintermänner, jedenfalls nicht Mubarak. Der Prozess gegen ihn hatte am 3. August begonnen. Ein Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter Ahmed Rifat verzögerte das Verfahren. Ein Anwalt der Opferfamilien hatte beantragt, den Richter auszutauschen, weil der früher für das Büro des Präsidenten gearbeitet habe. Der Opferanwalt scheiterte jedoch Anfang Dezember.
Es ist eine zweifelhafte Auszeichnung, auf die manche der früheren Preisträger dennoch eher verschnupft reagierten. Seit fast 2 Jahrzehnten verleiht der Naturschutzbund Deutschland den Dinosaurier des Jahres und rückt damit Persönlichkeiten und Organisationen ins Blickfeld, die sich in Sachen Umweltschutz als besonders antiquiert erwiesen haben. In diesem Jahr wurden gleich 2 Preisträger für würdig erachtet, die beiden Kreuzfahrtunternehmen AIDA und TUI Cruises. Die Kreuzfahrtbranche gehört für den auszeichnenden NABU zu den größten Umweltsündern. Erläuterungen von Detlef Repen.
Allein in Hamburg besteigen jährlich mehr als 200.000 Kreuzfahrtpassagiere ihre Urlaubsschiffe. Das Geschäft boomt. Die Hochglanzprospekte versprechen gesunden, entspannten Urlaub, lästert Naturschutzbund-Präsident Olaf Tschimke.
Der Kreuzfahrtmarkt tritt öffentlich auf mit einer weißen Weste. Wir wollen zeigen, dass diese weiße Weste hässliche schwarze Rußflecken hat.
Aber selbst Neubauten wie die im Juli in Hamburg getaufte Celebrity Silhouette fahren nicht auf Schiffsdiesel mit einem relativ geringen Schadstoffgehalt, sondern auf Bunkerschweröl. Das ist ein Rückstand der Raffinerien. Darin sind alle möglichen im Rohöl enthaltenen Schadstoffe konzentriert. Das ist Abfallverbrennung auf hoher See. Die Raffinerien sind froh, wenn sie das Dreckszeugs los sind, protestieren die Umweltschützer. Deshalb sei Bunkeröl für die Räder sehr billig. Dietmar Oehliger, Verkehrsexperte beim NABU.
Wir haben es das von einem Schiffsingenieur durchrechnen lassen. Ein Schiff dieser Größenordnung von AIDA Cruises oder von TUI Cruises stößt vergleichbar Schadstoffemissionen aus wie 5 Millionen PKWs.
Und der gesamte Schadstoffausstoß der Schifffahrt ist keine Petitesse. Eine internationale Studie, an der auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt beteiligt war, rechnet die Zahl der dadurch verursachten zusätzlichen Todesfälle auf weltweit 60.000 hoch. Allein in der Hafenstadt Hamburg würden alljährlich 200 Menschen durch die Schiffsabgase sterben. Selbst im Binnenland NRW ist die Gesundheit gefährdet. Schadstoffe aus Schiffsabgasen können hunderte von Kilometern zurücklegen. Vor allem die enormen Mengen an Rußpartikeln, Feinstaub und Schwefeldioxid belasten die Umwelt, die menschliche Gesundheit und das Weltklima. Die Kreuzfahrtanbieter AIDA und TUI Cruises haben die Negativauszeichnung Dino des Jahres stellvertretend für die gesamte Schifffahrt verliehen bekommen, die noch mit dem dreckigen Bunkeröl über die Weltmeere schippert. Zumindest AIDA hat schon reagiert. Der Pressesprecher teilte dem WDR mit: Wir nehmen qualifizierte Kritik sehr ernst. AIDA-Präsident Michael Tamm ist gerne bereit, über unsere Umweltschutzmaßnahmen bei der NABU-Preisverleihung zu reden. Die Rußflecken auf den weißen Westen der Branche werden mit der heutigen Negativpreisverleihung aber noch einige Zeit sichtbar bleiben.
Auf Rügen verhindern Sturm und drohende Erdrutsche eine weitere Suche nach dem am Montag verschütteten Mädchen. Die Suche geht voraussichtlich erst im neuen Jahr weiter. Ein instabiler Steilhang an der Stelle, wo ein gewaltiger Küstenabbruch die 10-Jährige aus Brandenburg begraben hatte, machte heute eine Rückkehr der Suchmannschaften unmöglich. Unterdessen diskutieren Politiker mögliche Konsequenzen aus dem Unglück. Und auch strafrechtliche Konsequenzen werden geprüft. Es berichtet Martin Haufe.
Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Stralsund hat im Gespräch mit NDR 1 Radio MV die Vorermittlungen als reinen Automatismus bezeichnet, der in Gang gesetzt werde, wenn ein Mensch zu Schaden gekommen ist. Diesen Vorermittlungen liegt keinerlei Verdachtsmoment zugrunde. Eine Fortsetzung der Suche nach dem verschütteten Mädchen wird unterdessen durch Sturm, Hochwasser und immer breiter werdende Risse im Steilhang unmöglich gemacht. Niemand geht davon aus, dass das Mädchen noch lebend geborgen werden kann. Die Treppe zu dem Strandabschnitt, an dem sich das Unglück ereignet hat, die sogenannte Königstreppe am Capacona, sie ist gesperrt und dieser Abgang zum Strand wird auch bewacht. Zum einen aus Gründen der Pietät, um Neugierige von dem Unglücksort fernzuhalten, zum anderen aus Gründen der Sicherheit. Der stellvertretende Landrat von Vorpommern-Rügen, Lothar Großklaus, will mit der Gemeinde und mit Fachleuten überlegen, ob kleinere, besonders gefährdete Strandabschnitte gesperrt werden können. Entscheidungen fallen aber nicht mehr im alten Jahr.
Man muss hier vielleicht überlegen, ob man einzelne Steilhängeabschnitte grundsätzlich ausnimmt vom aktiven Touristenverkehr. Ich sage mal 1000 Kilometer Küste, wenn wir 2 Kilometer davon ausnehmen, bricht die Welt nicht zusammen. Im Interesse der Leute, der Gemeinde, die ja auch teilweise die Verantwortung hat, aber auch der, die also sämtliche Hinweisschilder, sämtliche Aufklärungsarbeiten beiseite rücken und meinen, sie müssen hier bei halber Nacht mit Kindern spazieren gehen.
Warnhinweise auf die Gefährlichkeit und das Risiko solcher Wanderungen und die entsprechenden Schilder dazu gibt es nicht nur am Capacona, sondern auch unterhalb und oberhalb anderer Steilküsten schon seit Jahren. Nach jedem Küstenabbruch, nach jedem Absturz von kleineren oder auch größeren Mengen Kreide ist die Diskussion um die Sperrung von gefährdeten Strandabschnitten auf Rügen jedes Mal neu aufgeflammt, aber auch bisher jedes Mal abschlägig beschieden worden. Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus lehnt eine Sperrung mit dem Hinweis auf die praktischen Probleme ab. Auch Absperrungen würden den Naturgewalten nicht standhalten.
Der Mensch muss auch erkennen, dass die Natur auch Gefahren in sich birgt. Und wir sehen hier wieder, dass die Natur als solches auch nicht zu beherrschen ist. Und darauf muss man sich einstellen. Das heißt in der Konsequenz, dass man solche Küstenabschnitte auch meidet. Es gibt wunderbare andere Stände mit den Flachküstenbereichen, aber eine Steilküste sollte man eben zu bestimmten Jahreszeiten wirklich auch meiden.
Und auch der Tourismusverband von Mecklenburg-Vorpommern lehnt Sperrungen ab, so dessen Sprecher Tobias Woltendorf.
Das ist nicht sinnvoll, das ist nicht zielführend und es ist schlechterdings auch gar nicht durchführbar. Ich habe nochmal nachgeschaut, es gibt 128 Kilometer Steilküstenabschnitte in Mecklenburg-Vorpommern. Die wird man nicht sperren können und das ist, glaube ich, auch nicht Sinn der Sache und entspricht auch nicht dem Gefährdungspotenzial.
Als unmittelbare Reaktion auf das Unglück hat die Gemeinde Puttgarten das große Silvesterfeuerwerk am Capacona abgesagt. Es hat jedes Jahr tausende Besucher angezogen.
So viel heute zu wichtigen Ereignissen im Echo des Tages. Wenn Sie Interesse haben, können Sie die Sendung auch im Internet nachhören oder sich als Podcast herunterladen über wdr5.de oder ndr.de/info. Einen schönen Abend wünscht Gerd Schinkel.